Radio 1. Play it again. Kino für zu Hause.
Kein Mensch des 20. Jahrhunderts würde glauben, dass unheimliche Wesen, die intelligenter sind als wir, vom Planeten Mars aus mit neidischen Augen unsere Erde beobachten. Fruchtbare Länder, wärmere Meere und ein milderes Klima sind der Traum dieser seltsamen Bewohner einer uns fremden Welt. Die Marsmenschen beschlossen, den Zeitpunkt abzuwarten, an dem sich die Erde auf ihrem Weg durch den Weltenraum der Bahn des Mars nähert, um dann nach einem genau festgelegten Plan an verschiedenen Punkten der fünf Kontinente zu landen. An einem warmen Sommerabend jagen ihre Raumschiffe flammenden Meteoren gleich auf unsere Erde zu.
Das, was da in den frühen 50er Jahren in der Nähe einer kalifornischen Kleinstadt als glühendes Objekt vom Himmel fällt, wird zunächst für einen Meteor gehalten. Um einen Waldbrand zu verhindern, schickt man eine Feuerwehr zum Absturzort und schon bald finden sich dort auch reichlich Neugierige ein. Der heißglühende Gesteinsbrocken in der Größe eines Wals ruft auch den Atomwissenschaftler Clayton Forrester auf den Plan, der dort in der Nähe gerade mit Kollegen seinen Urlaub verbringt. Als man auf die Abkühlung des geheimnisvollen Objekts wartet, beobachtet die vor Ort eingesetzte Brandwache, wie sich ein runder Deckel öffnet.
Da muss doch jemand drin sein.
Möglich. Aber wo soll der hergekommen sein?
Das weiß ich auch nicht.
Ich habe gehört, dass sich der Mars in diesem Jahr der Erde nähert. Vielleicht kommt er vom Mars. Was meinst du?
Da sollen doch auch Menschen leben. So wie wir.
Ich werde mal rübergehen. Ich will wissen, wie sie aussehen.
Du bist ja wahnsinnig. Ich warte lieber, bis sie herauskommen.
Warum denn? Sei doch nicht so ängstlich. Ich gehe mit.
Komm, wir begrüßen sie. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir ihre Freunde sind und mit einer weißen Fahne auf sie zugehen. Weißt du was? Wir nehmen hier den Zuckersack.
Während der friedliche Begrüßungsversuch der mutigen Wächter mit tödlichen Strahlen bestraft wird, amüsiert sich Clayton Forrester mit seiner neuen Bekanntschaft, der attraktiven Physikdozentin Sylvia Van Buren, auf einem ländlichen Tanzvergnügen, bei dem wenig später durch ein magnetisches Phänomen alle Uhren stehen bleiben und vollständig der Strom ausfällt. Wieder an der Absturzstelle sind von den drei Brandwächtern nur noch Staubsilhouetten zu sehen und bei Forrester reift die Erkenntnis, dass sie es vermutlich mit feindlich gesinnten außerirdischen Besuchern zu tun haben. Als weitere Raumschiffe landen, schaltet sich das Militär ein.
Sie scheinen völlig ziellos zu landen.
Nein, im Gegenteil. Man hat aufgrund der Landungen festgestellt, dass sie nach einem bestimmten Plan vorgehen. Was sie damit bezwecken, ist noch nicht klar. Man weiß nur so viel, dass wenn sie irgendwo angreifen, aus dem betroffenen Gebiet keine Nachricht mehr kommt. Wir haben Berichte von furchtbaren Zerstörungen. Zum Beispiel hier. Die Stadt Julien, südlich von Bordeaux, wurde durch geheimnisvolle Strahlen völlig vernichtet. Sie ist wie vom Erdboden verschwunden.
H.G. Wells Sci-Fi-Klassiker Krieg der Welten von 1998 hatte in Orson Welles Hörspielversion bereits 1938 für Aufregung gesorgt, bevor Byron Haskins und George Pell 1953 daraus einen tricktechnisch angereicherten Spielfilm entwickelten. Für ein vergleichsweise hohes Budget von 2 Millionen Dollar, nicht zuletzt für die Spezialeffekte, die auch mit einem Oscar belohnt wurden, ging es einmal mehr um das Bedrohungsszenario durch Außerirdische, die man ganz im Geist der 50er Jahre zunächst mit militärischen Mitteln bekämpft, bis am Ende die göttlich beseelte Natur zum Wohle der Menschheit eingreift.
Es gibt nur ein Mittel, um das Verderben aufzuhalten. Wir haben es bis jetzt wegen der Radioaktivität nicht angewandt. Aus Rücksicht auf die Bevölkerung. Washington wird den Befehl geben, die Atombombe einzusetzen.
Wir greifen am besten zuerst Ihre Stützpunkte vor Los Angeles an.
Ja. Das Pacific-Institut registriert mit seinen Apparaten die Wirkung der Atombombe. Sie sorgen dafür, dass das ganze Gebiet evakuiert wird.
Gut.
Durch diese Waffe werden wir die Erde vor dem Untergang retten.
Als auch ein weiterer friedlicher Kommunikationsversuch durch den örtlichen Pfarrer, Silvias Onkel, tödlich endet und konventionelle Waffen vollständig versagen, bleibt als Ausweg nur die Atombombe. Auch das scheitert und führt zu erbarmungslosen Gegenangriffen der Marsianer. Forrester und Sylvia flüchten in einem Kleinflugzeug auf eine Farm, wo sie sich vor den Aliens verstecken und ein künstliches Tentakelauge sowie etwas marsianisches Blut erbeuten können. Wieder im wissenschaftlichen Institut gewinnt man erste Erkenntnisse.
Es ist ein Elektronenauge. Die Marsmenschen haben es ihrem eigenen Auge nachgebildet und benutzen es wie ein Periskop. Wir erfahren hierdurch etwas über ihre Metalle und Minerale.
Wenn das wirklich eine Linse ist, können wir auch ihre Sehkraft feststellen.
Und das hier ist Blut von einem Marsmenschen.
Ich habe noch nie ein Blutbild gesehen, das so viele weiße Blutkörperchen enthält wie das der Marsmenschen. Ihre Widerstandskraft ist nicht sehr groß. Sie mögen vielleicht intelligent sein, aber ihre Physis ist nicht so stark wie unsere.
Während die Wissenschaftler emsig nach Gegenmitteln gegen die Marsianer suchen, geht deren Zerstörungswerk gnadenlos weiter. Überall herrscht Panik, Gewalt und Anarchie. Dann hören plötzlich weltweit die Angriffe auf, die feindlichen Raumschiffe stürzen ab und die Aliens beginnen zu sterben.
Die Marsmenschen gingen an Bakterien zugrunde. die in der Atmosphäre unserer Erde vorhanden sind, die es aber auf Ihrem Planeten nicht gibt. Ihre Widerstandskraft gegen diese tödlichen Keime war zu gering, während wir seit Jahrtausenden dagegen immun sind. Überall stürzten die Raumschiffe ab. Die Menschen standen vor einem Rätsel. Ihre Armeen, ihre Tanks, ja sogar der Einsatz der Atombombe waren erfolglos gewesen. Wissenschaft und Technik hatten versagt. Die Natur hat das Wunder vollbracht und die Menschheit vor dem Untergang gerettet.
Play it again. Kino für zu Hause. Auf Radio 1.